Bei kaum einem anderen Musiker ist heute noch der Diskurs so aufgeladen wie bei Herbert von Karajan. Die einen verehren ihn als absolutes Genie und verfallen in der Begründung dieses Ansatzes nicht selten in elitäre und arrogante Argumentationsmuster, als gäbe es eine einzig wahre Art, Musik zu machen. Andere wollen offenbar alles daran legen, Karajan als den extrem mächtigen Akteur des globalen Musikbetriebs, der er war, zu demontieren. Oft setzten Musikwissenschaftler und Publizisten allerdings ihre Kapazitäten dafür ein, Karajans schwerwiegende nationalsozialistische Vergangenheit und Überzeugung zu bagatellisieren oder zu entschuldigen. Der Professor für historische Musikwissenschaft an der LMU München, Wolfgang Rathert, hat jetzt ein weiteres Buch zu dem Dirigenten veröffentlicht. Herbert von Karajan, Macht, Ohnmacht, Vermächtnis. Er geht dabei aber einen entscheidenden Schritt zurück und vermittelt den Eindruck, ohne ideologische Verfärbung auf Werk und Leben des Dirigenten zu blicken.
Karajan ließ sich im Umgang mit der politischen Macht von ihr instrumentalisieren und bediente sich ihrer im Gegenzug. Der Verfasser dieses Buches ist davon überzeugt, dass man Karajans ästhetisches und musikpolitisches Vermächtnis, das sich in seinen Tätigkeiten als Opern- und Filmregisseur vielleicht am deutlichsten niederschlägt, von solchen Erfahrungen und Entscheidungen nicht trennen kann. Macht und Ohnmacht von Karajans entschiedenem Versuch der Verschmelzung von künstlerischer und politischer Sphäre, die er doch ebenso entschieden voneinander zu trennen behauptete, spiegeln sich darin wieder.
Ausgehend von diesem Widerspruch analysiert Wolfgang Rathert in erster Linie die Narrative, die vorherige Biografen und Publizisten über den Dirigenten geprägt haben. Dabei bezieht er aber auch bisher wenig ausgewertete Interviews und Texte mit ein.
Die Machtfülle und erdrückende Präsenz Karajans im europäischen und weltweiten Musikleben riefen bereits ab Anfang der 1950er Jahre ein enormes publizistisches Interesse an seiner Person hervor, das sich vor allem in zwei Richtungen entwickelte. Zum einen wurde Karajan zu einer Figur des Jet-Set, was eine Reihe von Artikeln und Interviews in den entsprechenden Medien nach sich zog. Zum anderen erschienen zu Lebzeiten Karajans zwischen 1955 und 1988 nicht weniger als 8 Biografien, die, angesiedelt zwischen den Extremen von Hagiographie und Entzauberung, auflagenstark eine internationale Leserschaft erreichten.
Dementsprechend verortet der Autor die Gründe dafür, dass Karajan zu dem wahrscheinlich wirkungsmächtigsten klassischen Musiker des 20. Jahrhunderts werden konnte, nicht in seinen künstlerischen Beiträgen, sondern in einem Interessendickicht aus Kunst, Politik und Geschäft. Eine zentrale Rolle spielt dabei laut Rathards Ausführungen, dass Karajan einerseits im nationalsozialistischen Deutschland Ideologie und Ästhetik treu bedient hat und bei den Größen des NS-Regimes einen hohen Status genoss. Andererseits ist ihm, ebenfalls aufgrund guter Kontakte, seine öffentliche Rehabilitierung nach Ende des Zweiten Weltkriegs extrem gut gelungen.
Karajan war sehr wohl von nationalsozialistischen Überzeugungen geprägt, die er nach 1945 aber verdrängen und ad acta legen konnte, weil er sich relativ sicher sein konnte, dass es schon aufgrund seines kulturpolitischen Gewichts im Kalten Krieg kein übergeordnetes öffentliches Interesse an der tieferen Aufklärung von Fragen gab.
In diesem Zusammenhang wagt Wolfgang Rathart auch den erneuten Tauchgang hinein in die NS-Akten und widmet einen wesentlichen Teil seiner Abhandlung den mühseligen Kontexten von Karajans NSDAP-Mitgliedschaft und dessen späterer Entnazifizierung.
Der Aufwand, der allein für die Klärung der Formalitäten von Karajans NSDAP-Mitgliedschaft betrieben wurde und immer noch betrieben wird, erscheint absurd hoch. Umso mehr, als die formale Zugehörigkeit nur wenig über den Grad der ideologischen Bindung aussagt. Die Unterscheidung zwischen Kartei- und Parteimitgliedschaft verdeckt jedoch den politischen Kern des Karajan-Diskurses, nämlich die Frage, wie weit sich die Kunst der Politik nähern kann oder darf, wann aus dem Mitläufer ein Komplize oder sogar ein Täter wird und ob es Alternativen gegeben hätte. Am Ende müssen sich die Historiker damit begnügen, so unvoreingenommen und gründlich wie möglich die Bedingungen zu rekonstruieren, unter denen sich Karajans Karriere als paradigmatischer Fall innerhalb eines totalitären Systems vollzog, das die Grenzen zwischen Mitläufer, Nutznießer, Opportunist und Täter planvoll verwischte.
Der Autor widmet entlang von Karajans Biografie ganze Kapitel etwa dessen Verhältnis zu Wilhelm Furtwängler, Heinz Tietjen, Gustav Gründgens oder Josef Goebbels. Er schaut genauso auf Karajans Wagner- und Bruckner-Begeisterung wie auch auf einzelne Aufführungen und Inszenierungen. Vorbildlich in seiner Nüchternheit ist bei all dem Ratatz Ton. Er nimmt Herbert von Karajan ernst als einen Menschen und Musiker, der kein einfacher Mitläufer war, sondern kalkulierte und bewusste Entscheidungen im Sinne seiner Überzeugungen und seiner Karriere getroffen hat.
Dass Bruckners Musik, wie diejenige Bachs, Beethovens, Liszts und Wagners, für die Zwecke der nationalsozialistischen Propaganda in besonderer Weise genutzt und missbraucht werden konnte, war Karajan zweifellos bewusst. 1937 hatte Hitler in der Walhalla-Gedenkstätte eine Bruckner-Büste aufstellen lassen. Und nach dem Anschluss Österreichs intensivierte sich der Kult. In den beiden letzten Kriegsjahren war Karajan in ganz direkter Weise darin involviert, als er das sogenannte Reichsbruckner-Orchester dirigierte.
Im Jahr 2026 ist dieser objektive, sachorientierte Ton eine Wohltat. In diesem Buch geht es weder darum, ein Genie heraufzubeschwören, noch eine Ikone zu stürzen, sondern darum zu verstehen, was Herbert von Karajans immenser Erfolg eigentlich über die Musikindustrie und ihre Machtstrukturen erzählt. Insofern schließt Rathart auch mit einem nachvollziehbaren und notwendigen Appell.
Es bleibt abzuwarten, ob das differenzierte heutige Karajan-Bild das Schisma von hagiografischen Ehrenrettungen und polemischen Angriffen endgültig überwinden wird.
Dann nämlich wird hoffentlich der Weg ein kleines bisschen freier für konstruktive Machtkritik mit Blick auf die Musikgeschichtsschreibung und die Dynamiken der Klassikindustrie.